Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmberg. Einen schönen guten Tag. In ganz Deutschland gibt es giftigen Müll, der lagert auf Deponien, die direkten Kontakt zum Grundwasser haben oder in anderer Weise für Mensch und Natur problematisch sind. Wir berichten in einer großen Serie über diese Orte und beleuchten, warum das nicht ordentlich beseitigt wird. Und unser Blick heute geht dabei auf einen Kaliberg in der Nähe von Braunschweig. Zum Thema Wohnen und auch der Enteignungsdebatte betrachten wir das heute mal aus einer ganz anderen Perspektive. Wie kann Wohnen bezahlbar und attraktiv sein, ohne dass dafür immer mehr Flächen versiegelt und genutzt werden? Ein Bürgermeister im Chiemgau hat die Idee, keine Einfamilienhäuser mehr zu genehmigen. Und der bisherige bayerische AfD-Fraktionsvorsitzende Markus Plenk hat heute seinen Rücktritt aus seiner Partei eingereicht. Nun will er zur CSU wechseln. Über die Hintergründe und was das für die CSU bedeutet, sprechen wir in dieser Sendung. Wir schauen hier im Deutschlandfunk in den kommenden 10 Tagen auf giftigen Müll in Deutschland, der seit Jahren auf den Deponien schlummert und Natur und Mensch belastet. Begonnen haben wir heute Morgen in Bitterfeld-Wolfen, wo 30 Jahre nach dem Fall der Mauer unfassbare Mengen von Giftstoffen das Grundwasser verseuchen und die Politik offenbar vor der schieren Größe, dem finanziellen und arbeitsmäßigen Kraftakt der Aushebung und Reinigung kapituliert. Wir schauen jetzt in die Nähe von Braunschweig, genau in die Gemeinde Wartlingen. Dort ragt eine Kali-Abraumhalde knapp 90 Meter in die Höhe. Der Salzberg ist Hinterlassenschaft der Kali-Produktion im Bergwerk Niedersachsen-Riedel, das Ende der 90er Jahre stillgelegt wurde. Jetzt will der Konzern Kali und Salz, kurz K+S, den Berg mit zerkleinertem Bauschutt und Bodenaushub abdecken und schrittweise begrünen. In den Orten in der Nachbarschaft erregt sich dagegen erbitterter Widerstand. Warum? Das erzählt uns jetzt unser Landeskorrespondent Dietrich Muha.
Was im ersten Moment klingt, als würde irgendwo im Wald ein kleines Bächlein ganz romantisch vor sich hin plätschern, das ist für Georg Boy von der Bürgerinitiative Umweltschutz Uetze mehr als nur ein Ärgernis. Er steht an einem regnerischen Tag am Fuß der Kali-Abraumhalde bei der Gemeinde Wartlingen. Etwa auf halber Höhe des Salzbergs sprudeln aus einem Loch große Mengen Wasser heraus, fließen einige Meter an der Außenseite der Halde nach unten und verschwinden dann wieder in einem Loch.
Das gibt der Kali und Salz selber zu, dass dieser Berg, der aus Salz besteht, sich verhält wie ein Karstgebirge und dass es Löcher gibt, die wahrscheinlich bis in den Untergrund Verbindung haben und darüber natürlich das Niederschlagswasser auch bis in den Untergrund eindringt. Das heißt, das Grundwasser wird belastet durch dieses Salzwasser.
Der künstlich aufgeschüttete Kaliberg hat keine Abdichtung zum Untergrund, der aus feuchten, teils moorigen landwirtschaftlichen Flächen besteht. Rund 22 Millionen Tonnen wiegt er und vieles spreche dafür, dass dieser Klotz über die Jahrzehnte immer tiefer in den Untergrund eingesunken sei, meint der Geologe Ralf Krupp aus Burgdorf, der die Bürgerinitiativen vor Ort berät. Es gäbe klare Hinweise darauf, dass die Basis der Halde inzwischen Kontakt zum Grundwasser habe.
Wir haben im Untergrund nachgewiesene Salzwässer mit einer definierten chemischen Zusammensetzung, die eindeutig auf die Kalihalde zurückzuführen sind. Und diese Wässer breiten sich in dem Grundwasserkörper aus.
Dem widerspricht Gerold Jahn, Projektleiter bei Kali und Salz und zuständig für die Abdeckung und Begrünung der Kalihalde Wartlingen. Der Salzgehalt im Grundwasser ab einer bestimmten Tiefe sei auf den Millionen Jahre alten Salzstock im Untergrund zurückzuführen und eben nicht auf die Abraumhalde. Deren Eigengewicht habe den Untergrund stark zusammengepresst. Insgesamt sei sie zwar eingesunken,
aber wir haben heute einen ausreichenden Abstand zum Grundwasser im Normalstand. Und für die Fälle, die statistisch gesehen immer wieder auftreten können, wo das sogenannte Hochgrundwasser ansteht, kann das Wasser nicht an den Haldenfuß herandringen, weil die verdichteten Schichten unter der Halde relativ dicht sind.
Relativ dicht reicht aber nicht, meint Georg Boy. Dass K+S den Berg jetzt einfach mit Bauschutt und Bodenaushub zudecken will, das ist seiner Meinung nach kein Gewinn für die Umwelt. denn das Grundwasser werde durch den Kontakt zur Haldenbasis weiter versalzen.
Und da stellt sich uns die Frage, weshalb sind denn die eigentlichen Hintergründe, dass die Halde abgedeckt wird? Und da kommt natürlich ins Spiel, dass mit der Verbringung von mineralischen Baustoffen, belasteten Baustoffen und Böden in erster Linie Geld verdient werden soll.
In der Tat könnte K&S viel Geld mit der Annahme entsprechender Stoffe verdienen. Immerhin braucht das Unternehmen mehrere Millionen Tonnen Bauschutt und Boden für eine Abdeckung der Halde Wartlingen. Als Orientierungshilfe: In der Abfall- und Recyclingbranche sind für die Annahme von belastetem Bauschutt und Bodenaushub zwischen 30 und 50 Euro pro Tonne üblich, je nach Art und Grad der Verunreinigung. Projektleiter Gerold Jahn von K&S verteidigt das Vorhaben.
Also erstmal generell, Unternehmen dürfen Geld verdienen. Aber Fakt ist, dass so ein Abdecken natürlich ein enormer Aufwand darstellt. Und wir sind froh, dass wir für die Stoffe, die wir annehmen, einen Erlös erzielen, der diesen Aufwand deckt.
Man führe also belasteten Bauschutt einer sinnvollen Verwertung zu, so die Argumentation von K&S. Aus Sicht der Bürgerinitiativen dagegen versucht das Unternehmen, die Kalihalde Wartlingen schlicht als illegale Deponie zu nutzen. Und zwar für Bauschutt oder Bodenaushub, der bis zu bestimmten Grenzwerten mit Giften, Schwermetallen und anderen Schadstoffen belastet sein darf. Dieser Abfall solle einfach auf die Kalihalde gekippt werden. Für die Anwohner auch wegen der zu erwartenden Staubentwicklung eine erhebliche Belastung, kritisiert Joachim Bartsch von der Bürgerinitiative Umweltschutz Wartlingen.
Da ist Quecksilber, da sind Mineralölmischungen, da ist Arsen drin und so weiter. Und wenn das wirklich konzentriert immer in die gleiche Windrichtung geht, ja, dann sind nicht nur wir als Bürger, als Anwohner, sondern in die Richtung geht auch Schulen und unseren Kindergarten und so weiter. Und das ist das Gefährliche dabei, denn es soll ja über 25 bis 30 Jahre laufen.
Illegale Deponie für belasteten Bauschutt oder sinnvolle Verwertung von Abfällen als Abdeckung einer Kalihalde. Bei den Anhörungen und Erörterungsterminen in den vergangenen Wochen war das immer wieder ein ganz entscheidender Streitpunkt. Alle Beteiligten warten jetzt auf die Entscheidung der Genehmigungsbehörde, das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie. Dessen Experten werden in ihrem Planfeststellungsbeschluss auch diese Frage beantworten müssen.
Und mehr zur Giftmüllserie gibt es bei uns im Internet. Und mein Kollege Jasper Barenberg wird heute im Podcast Der Tag darüber sprechen, auf welche Schwierigkeiten die Kollegen bei den Recherchen gestoßen sind. Auch das zu finden im Internet. Soll man große Wohnungsgesellschaften gegen eine Entschädigung enteignen, wenn diese ein Geschäftsgebaren aufweisen, das, sagen wir mal, fragwürdig ist? Das ist die große Frage, die politisch derzeit heiß diskutiert wird. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, den Stadtplaner berücksichtigen müssen, und zwar der Flächenfraß. In Bayern werden pro Tag momentan rund 12 Hektar Fläche verbraucht. Pro Tag. Für Gewerbegebiete, für Wohnsiedlungen, Straßen und Freizeitangebote. Das will der Freistaat auf 5 Hektar reduzieren. Ja, die Frage ist nur, wie? In einem kleinen Dorf im Chiemgau hat der Bürgermeister ein Modellvorhaben durch den Gemeinderat gebracht, das künftig Einfamilienhäuser im Ort verhindern soll. Wie? Keine Einfamilienhäuser? Warum und wie das bei der Bevölkerung ankommt, erzählt Susanne Lettenbauer.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass mit wunderbarem Bergblick das gar nicht so attraktiv mehr ist, sondern die sagen, nein, lieber in den Ort rein. Da kann ich zu Fuß Kindergarten, Schule, Bäcker, Metzger, ich brauche, also die Leute denken um.
Bürgermeister Hans-Jörg Birner klingt euphorisch. Seit er sein Modellvorhaben Anders Wohnen auch außerhalb seines kleinen Ortes Kirch an Schöring im Chiemgau vorgestellt hat, wollen immer mehr Kommunalpolitiker wissen, wie das genau funktionieren soll. Keine Einfamilienhäuser mehr zu genehmigen, stattdessen Baugruppen zusammenzutrommeln, die gemeinsam größere Häuser bauen.
Also Anders Wohnen, das ist für uns eine andere Herangehensweise, wie wir mit dem Wunsch nach Wohneigentum umgehen, im Spannungsfeld mit dem Thema Flächenverbrauch, mit dem wir gerade als ländliche Gemeinden intensiv konfrontiert werden.
Andere Herangehensweise, schön und gut, doch verprellt man damit nicht Neubürger, die Geld in die Gemeindekasse spülen? Birner kontert, er sei für seine Bürger verantwortlich und nicht für Zuzügler. Nächste Frage, ist dann überhaupt noch eine Ortsentwicklung möglich? Birna lächelt.
Na, ganz im Gegenteil, ich sehe das als eine Riesenchance für die Entwicklung des Ortes. Es gibt ja diesen Schlagwort der Donutentwicklung. Außenrum eine fette Einfamilienhaussiedlung nach der anderen und innen hat man das Loch. Wir wollen wieder zurück zum Krapfen. Bei uns soll die Marmelade, das Beste muss mitten im Dorf sein. Wir sind gerade bei Vorkaufsrechtssatzungen zu verabschieden, damit wir ganz wichtige zentrale Punkte zumindest eine Möglichkeit haben zu gestalten. Also ganz im Gegenteil, durch diese Art und Weise werden wir den Ort erheblich vorwärts bringen.
Bürgermeister Birner will mit dem Projekt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen könnten sich junge Familien in den neuen Mehrparteienhäusern wieder Wohneigentum leisten. Die Nähe zu Salzburg und eine direkte Bahnanbindung hat Kirch an Schöring und die umliegenden Gemeinden nämlich äußerst attraktiv werden lassen für Städter, die das Landleben suchen. Zum Zweiten reduziert sich der Flächenverbrauch der Gemeinde fast um die Hälfte.
Wir haben zurzeit durch unsere alten Bebauungspläne, wo kein Baugebot drauf war, gibt es ja diese Enkelgrundstücke, die vererbt und vererbt und vererbt werden, verbrauchen wir zurzeit mindestens 280 Quadratmeter Siedlungsfläche pro Einwohner. 280 Quadratmeter, muss man sich mal vorstellen. Und mit diesen größeren Komplexen, mit diesen Baugruppen, da kommen wir auf 110 Quadratmeter.
Der kleine Ort Kirch an Schöring liegt mit dem Modellvorhaben auf einer Linie mit der politischen Stimmung im Freistaat. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger forderte erst kürzlich beim runden Tisch zum Flächenverbrauch, dass sich vor allem die privaten Häuslebauer einschränken müssten. Nicht mehr 900 Quadratmeter Grund fürs Heim, sondern 650 oder darunter. Für Kirch an Schörings Bürgermeister ist das allerdings der falsche Weg.
Irgendwann ist auch der Vorteil des Einfamilienhauses weg. Wenn ich die Grundstücke immer kleiner mache, dann habe ich irgend so einen kleinen Rasenfleck, mit dem ich nichts anfange, den muss ich pflegen. Der Nachbar ist direkt daneben. Da mache ich doch lieber von Haus aus gemeinsam ein großes Gebäude, wo ich meine Rückzugsräume habe, wo ich ganz gezielt gemeinsame soziale Begegnungsräume schaffe. Die Qualität wird erheblich besser, als wenn jeder für sich in so einer kleinen Parzelle wohnt, womöglich nur mit der Tuyenhecke dazwischen, damit ich nicht gestört werde, wo ist da das soziale Gefüge, das ein Dorf am Leben hält. Das wird immer weniger, je kleiner die Parzellen werden.
So ein Vorhaben gibt auch wieder junge Leute oder junge Familien eine Chance, sich Wohneigentum zu schaffen, weil das dann irgendwo wieder finanzierbarer wird.
Helmut Lindner gehört zu einer der Baugruppen, die sich mittlerweile gefunden haben. Alle Mitglieder sind Einheimische. Gemeinsam haben sie ein Grundstück ausgesucht, den Haustyp. Sie bezahlen die Architekten selbst, alles wie bei einem Einfamilienhaus, nur eben mit mehreren Familien.
Und das andere ist natürlich ganz klar, der Flächenverbrauch.
Vor der Ortssparkasse steht eine junge Frau mit ihrer Tochter. Was hält sie davon, keine Einfamilienhäuser mehr zu genehmigen?
Nein, ich finde beides gut. Es sind mehr Familienhäuser kein Abbaut, gell? Weil irgendwo, es werden immer mehr Leute, immer mehr, gell? Und irgendwo müssen wir alle wohnen. Aber Einfamilienhäuser sollen natürlich abgebaut werden, gell? Wenn wer eins möchte. Also.
Ein älterer Mann vor seinem alten Bauernhaus aus dem 15. Jahrhundert deutet auf den Friseur ebenerdig. Unten ein Laden, oben Wohnungen, so war es doch immer.
Ich dachte, das schon gut finden, weil in Kirch an Schöring ist doch eher ein bisschen schwerer Wohnung zum Finden. Ich habe mich selber schon gefragt, warum sie da nicht mehr bauen. Eben höher, dass ein bisschen der Platz ausgenutzt wird. Also ich finde das schon richtig.
Wir bleiben örtlich noch in Bayern. Jetzt geht es aber um eine ganz andere Thematik. Es geht um die AfD. Dort gab es bislang zwei Fraktionsvorsitzende, zum einen Katrin Ebner-Steiner und Markus Plenk. Ebner-Steiner wird dem Rechtsaußenlager zugerechnet, Markus Plenk dem bürgerlichen oder moderateren Teil der Partei. Plenk hat heute, wie er schon angekündigt hatte, das Amt des Fraktionsvorsitzenden abgegeben und es entsprechend seiner Fraktion, der Partei und der Landtagsverwaltung schriftlich mitgeteilt. Er hat auch angekündigt, in die CSU wechseln zu wollen. Daraufhin hat er Morddrohungen erhalten und steht inzwischen unter Polizeischutz. Meine Kollegin Eva Lell ist Landtagskorrespondentin beim Bayerischen Rundfunk und uns jetzt zugeschaltet. Frau Lell, was sind denn genau das für Vorgänge, die da gerade in der bayerischen AfD passieren?
Naja, man muss sagen, es sortiert sich. Die AfD-Fraktion brauchte schon bei ihrem ersten Treffen, nachdem sie im Herbst in den Landtag eingezogen sind, einen Mediator von außen, weil die unterschiedlichen Lager so zerstritten und so misstrauisch waren. Dann hat man sich ja zusammengerauft, hat lange gebraucht, bis man sich die Büros beziehen kann, Büros einrichten kann, bis man überhaupt die parlamentarische Arbeit aufnehmen kann. Und jetzt kristallisiert sich eben heraus, dass manche AfD-Abgeordnete im Landtag ja sehr extrem auftreten, allein durch ihr Verhalten mit Zwischenrufen und Redebeiträgen, die gerügt werden. Und dann gibt es eben Abgeordnete, die sagen, mit dieser Fraktion wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das war vergangene Woche ein Abgeordneter aus Mittelfranken, Raimund Svoboda, der erklärt hat, er tritt aus der Fraktion aus. Und jetzt eben der Co-Fraktionsvorsitzende Markus Plenk.
Und wir haben es eingangs gesagt, oder ich habe es gesagt, er zählt nicht zu diesem Rechtsaußenlager. Wie ist denn Markus Plenk politisch zu verorten?
Also er sagt von sich selbst, dass er über das Baurecht in die AfD kam. Der ist Landwirt und irgendwie dauerte die Genehmigung für einen neuen Stall, den er bauen wollte, wohl 5 Jahre. Und das ist schon was, was er auch immer gesagt hat, dass es ihm um Bürokratieabbau geht und um den Mittelstand. Tatsächlich habe ich jetzt bei Internetrecherchen wirklich keine Aussage, auch auf Videos und so, gefunden, die ihn ins rechte Lager verorten würden. Er bei den jeweiligen Themen umgeht er das Thema Migration fast schon anders als andere AfD-Vertreter. Aber dennoch war Plenk in der AfD und er wusste ja, was das für eine Partei ist. Er sagt jetzt, er will nicht mehr das bürgerliche Mäntelchen sein. Die AfD radikalisiere sich im Bayerischen Landtag. Aber ja, er wusste, in welcher Organisation er sich befindet.
Wie ist er denn dann überhaupt Fraktionsvorsitzender geworden? Also wo hat er seine Stimmenbasis her? War er tatsächlich sowas wie eine bürgerliche Fassade, wie er jetzt sagt?
Das erklärt sich daraus, was ich eingangs gesagt habe. Die AfD war sehr zerstritten am Anfang, die Fraktion im Landtag, und brauchte einen Mediator von außen. Und diese Doppelspitze, die sich herausgebildet hatte, ja, war dann tatsächlich die beiden Flügel, die abgebildet werden sollten. Und tatsächlich Markus Plenk als der Vertreter des, ja, sagen wir mal, bürgerlicheren Flügels, weil ein sehr bekannter AfD-Landtagsabgeordneter Franz Bergmüller, ehemaliges CSU-Mitglied, der konnte nicht Fraktionschef werden, weil die AfD sagt, da läuft gerade ein Gerichtsverfahren, weil die AfD sagt, er ist gar nicht rechtmäßig Mitglied der AfD, weil er vorher noch bei den Freien Wählern war. Aber er war sozusagen, hat seine Stimmen bekommen von denjenigen, die das bürgerliche Lager vertreten sehen wollten.
Jetzt will er ja in die CSU wechseln, also Markus Plenk. Was bedeutet das denn für die CSU, deren Parteichef Markus Söder ja die Moderaten in der AfD ja gerade dazu aufgerufen hatte, eben zur CSU zu wechseln?
Ja, das ist eine Gratwanderung für die CSU. Sie begreift sich in Bayern als die Kraft, die von der konservativen Grenze sozusagen bis zur bürgerlichen Mitte alles vertritt und auch alle Wähler bündeln kann. Andererseits muss die CSU natürlich fürchten, dann als die Partei, die Rechtsextremen Obdach gibt, sozusagen zu gelten. Deshalb hat sich Generalsekretär Markus Blume da sehr klar geäußert heute im Münchner Merkur und hat gesagt, die CSU wird sich jeden Einzelnen, der in die Partei eintreten will, genau anschauen und prüfen, ob der sich wirklich von jeglichem radikalen Gedankengut losgesagt hat, wie diese Person anzusehen ist. Und was auch klar ist, ist, dass das nicht heute trete ich aus der AfD aus und morgen trete ich in die CSU ein. Also dass es da eine gewisse Zeit braucht und auch sozusagen, dass genau hingeschaut wird, dass der wirklich sich auf demokratischem Boden befindet. Da wird die CSU sehr viel Wert drauf legen.
Einordnungen waren das von Eva Lell, Landtagskorrespondentin vom Bayerischen Rundfunk, zum Parteiaustritt, dem angekündigten von Markus Plenk, der von der AfD zur CSU wechseln will. Vielen Dank.